Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir sprechen heute darüber, warum ein Klimagipfel am Bodensee heute aus allen Nähten platzt, welche Unistädte die höchsten Mieten haben, welche Strategien Schulen für den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern haben und was 2 Wochen Schüleraustausch nach Indien Überraschendes bewirken können. Ich bin Lena Sterz, hallo.
Wir wollen eine Weiterbildungskultur in Deutschland etablieren.
Das hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute gesagt. Sie hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Weiterbildung einfacher und vor allem leichter erschwinglich machen soll. Das Aufstiegs-BAföG wird ausgebaut. Das hat das Kabinett heute beschlossen zumindest. Frank Eichmann mit den Einzelheiten.
Ziel der Reform, das lebenslange Lernen zu erleichtern. Dazu wird das sogenannte Aufstiegs-BAföG deutlich erweitert, früher bekannt als Meister-BAföG. Unabhängig vom Einkommen werden Fortbildungen zum Meister, zum Fachwirt oder Erzieher gefördert, in Voll- wie in Teilzeit. Aufgestockt wird die staatlich übernommene Summe der Lehrgangs- und Prüfungskosten, die nicht zurückgezahlt werden muss. Bis zu 50% schießt der Staat künftig zu. Niedrigverdiener erhalten zudem eine Unterstützung zur Lebenshaltung, die ebenfalls nicht zurückgefordert wird. Außerdem wird künftig nicht mehr nur eine Fortbildung pro Person mit dem Aufstiegs-BAföG gefördert, sondern insgesamt 3. Stimmen Bundestag und Bundesrat zu, soll das aufgebohrte Aufstiegs-BAföG zum 1. August 2020 starten. Kostenpunkt nach Schätzung der zuständigen Bundesbildungsministerin 350 Millionen Euro noch in dieser Legislaturperiode.
Während die Bundesminister im Kabinett über weitere Gesetzesvorschläge beraten, diskutieren am Bodensee tausende Schüler und Schülerinnen bei einem Klimagipfel. Sie sind so alt wie Greta Thunberg etwa, die den alternativen Nobelpreis heute bekommen soll, und haben sich wohl von ihr inspirieren und motivieren lassen. Jedenfalls platzte der Schülergipfel aus allen Nähten. Friederike Fieler hat sich noch so reinmogeln können in die Veranstaltung.
Wir sind hier, um gemeinsam Lösungen zu finden. Unser Motto lautet Planet First.
Macht alle mit. Und damit viel Spaß auf unserem Schülerklimagipfel.
Mehr als 1300 Schülerinnen und Schüler sind der Einladung von Landrat Lothar Wölfle gefolgt und zum ersten Schülerklimagipfel nach Friedrichshafen angereist. Eigentlich hätten noch viel mehr kommen wollen, erklärt der Landrat. Für ihn war dieser Zuspruch ein starkes Zeichen.
Ich bin überwältigt. Wir hatten ursprünglich mal gesagt, naja, vielleicht kriegen wir 1000 Leute zusammen. Das war schon ein hochgestecktes Ziel. Dann haben wir es auf 1100 begrenzt. Dann haben wir einen zusätzlichen Saal angemietet. Jetzt sind wir bei 1300. Dann mussten wir wirklich Schluss machen, weil sonst würden wir es organisatorisch nicht mehr handeln können.
Die Konferenz steht unter dem Motto, ja, wir können was tun. Dabei geht es zentral darum, wie man sich aktiv an der Gestaltung der Klimazukunft beteiligen kann. Die Schüler und Schülerinnen sind deshalb nicht nur Gäste, sondern auch aktiv am Programm beteiligt. Wie Lena Haas, die Schülersprecherin vom Bildungszentrum Markdorf. Sie hält einen Vortrag zum Thema CO2-Fußabdruck und Klimagerechtigkeit.
Ich erkläre einfach kurz, was ist der CO2-Fußabdruck? Wie ist er aufgebaut? Wie sieht der eines durchschnittlichen Deutschen aus, auch im Vergleich zum Rest der Welt? Und vor allem, welche Länder produzieren am meisten CO2? Welche Länder leiden am meisten darunter? Und ist das überhaupt gerecht? Klimaschutz ist wichtig, weil es uns alle irgendwo betrifft.
Für sie eine Herzensangelegenheit. Genauso wie für die 17-jährige Poetry-Slammerin Tabea Kuhlmann aus Friedrichshafen. Sie will alle Teilnehmer am Nachmittag mit einem Gedicht darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Thema Klimawandel ist.
In meinem Poetry-Slam heute geht es um die Komfortzone, in der wir alle sind und aus der wir uns leider hinausbegeben müssen, weil Klimawandel ist unangenehm, Klimawandel ist unbequem. Und es geht darum, dass viele Leute an vielen kleinen Orten was zusammen bewirken können. Das ist immer so, das klingt immer so, ja, wir können doch eh nichts machen, die Politik und so weiter und so fort. Aber wir können tatsächlich was bewirken. Veränderung kann von unten kommen, daran glaube ich und das möchte ich weitergeben.
Ergänzt wird das Programm der Schüler und Schülerinnen durch Vorträge renommierter Wissenschaftler. Sie beantworten Fragen wie schlimm sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits, wie verändert sich das Klima in den kommenden 80 Jahren und welche Folgen hat das für Menschen und Tiere. Aber es geht auch um regionale Probleme, so Landrat Wölfle.
Also es geht einerseits um das Thema Klimaveränderung insgesamt. Wir haben Wissenschaftler da, die da dazu erläutern werden. Und dann wollen wir aber nicht nur so global die Dinge betrachten, sondern wir haben auch Wissenschaftler vom Seenforschungsinstitut, die sich ganz konkret mit der Bedeutung des Klimawandels für den Bodensee, mangelnde Umwälzung, kaltes, warmes Wasser, womit wir ja seit Jahren zu tun haben, ganz konkret wollen wir vor Ort zeigen, was Klimawandel bei uns im Bodenseekreis bedeutet.
Und das kommt an. Viel Wissenswertes und Neues sei durch die Experten vermittelt worden, finden die Schülerinnen und Schüler. Aber besonders cool sei es, dass es so eine Konferenz überhaupt gäbe. Denn schließlich gehe es um die Zukunft auf dem blauen Planeten.
Also die Zukunft gehört ja uns und es ist halt nicht cool, wenn sich das alles dann halt blöd entwickelt und wir dann keine schöne Welt mehr haben.
Ich finde es richtig, richtig cool, gerade weil wir so viele Jugendliche damit erreichen können und motivieren können, sich dafür einzusetzen und auch mal sie zum Nachdenken zu erregen.
Weil es uns alle betrifft, weil wenn es so weitergeht wie jetzt, die Erde komplett zerstört wird.
München, Stuttgart, Frankfurt. Das sind die drei Städte, in denen das Wohnen für Studierende besonders teuer ist, sagt eine neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Für die Studie wurde der Preis einer durchschnittlichen Einzimmerwohnung in den 30 größten Unistädten verglichen. Ergebnis: mehr als 700 Euro zahlt man dafür in München und das ist damit der Spitzenreiter. Aber auch in ganz anderen Städten kann man locker so viel ausgeben. In Darmstadt etwa, dort haben die Preise im letzten Jahr besonders angezogen, berichtet Ludger Fittgau.
Dass Darmstadt im Vergleich von 30 Hochschulstädten dabei bundesweit den höchsten Anstieg an Mieten für Studierendenbuden zu verzeichnen hat, wundert die Betroffenen auf dem Campus nicht.
Es ist schwierig, eine Wohnung zu finden. Ich habe heute Abend meine 24. Besichtigung und bin seit 2 Monaten am Suchen.
Der Raum für mich ist sehr hart für Finde. Ich erst einmal ein Jahr suchen. Privat ist auch sehr teuer.
Ich habe einige Freunde schon bei einigen Freunden mitbekommen, dass sie wieder zurück zur Familie gezogen sind, weil sie sich das nicht leisten können. Das ist schon heftig.
Der Geschäftsführer des Studierendenwerks Darmstadt, Rüdiger Rosenthal, hat eine Idee, warum es gerade im Rhein-Main-Gebiet in den letzten Jahren so teuer geworden ist. Die Zahl der Studierenden sei an den drei Darmstädter Hochschulen binnen 10 Jahren stark gestiegen. Die nötigen neuen Wohnheimplätze habe das Land Hessen jedoch nicht geschaffen.
Ungefähr 7.600 Euro bekommen wir vom Land für einen Wohnheimplatz. So ein Wohnheimplatz kostet ungefähr 75.000 Euro im Moment. Da können Sie sich ausrechnen, der Rest muss irgendwie durch Mieten zwischenfinanziert werden und das ist sehr schwer. Es wird immer gerne Bayern genannt in dem Zusammenhang. Die bekommen für jeden Wohnheimplatz 32.000 Euro und können dann natürlich auch mit den Mieten ganz anders umgehen, als wir es können.
Dazu kommt, dass auch die Stadt Darmstadt nicht genug Wohnraum für einkommensschwächere Mieter schafft. Das sieht zumindest Kevin Bettin so. Er studiert an der Technischen Universität Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen und findet, dass die Stadt Darmstadt, die den Beinamen Wissenschaftsstadt trägt, ihre eigenen Wohnungen zu teuer vermietet.
Wir wohnen nicht im Studentenwerk, im Studentenwohnheim, sondern in der städtischen Wohnung. Und selbst die treiben den Mietspiegel jetzt wieder um 10% hoch. Haben jetzt 160 Euro Mieterhöhung diesen Monat gehabt. Normalerweise stellen die städtischen ja Wohnungen für die ärmeren Leute zur Verfügung, aber hier in Darmstadt wird das genau umgekehrt gemacht. Die Armen zahlen die Zeche für die ganze Stadt. Da ist die Politik verantwortlich und die ziehen sich überall aus der Affäre. Das ist ja das Tragische, dass gerade die Politik, die immer jammern über Mietsteigerungen, hier selber die Mietsteigerung verursachen. Das ist doppelzüngig für mich.
Besonders verärgert ist Kevin Bettin darüber, dass die städtische Wohnungsgesellschaft auch noch Studierenden-WGs dazu benutzt, alte Mieter zu verdrängen.
Ja, direkt bei mir in der Nachbarschaft ist ein älteres Ehepaar, musste jetzt ausziehen nach 45 Jahren, wie die da gewohnt haben, im Zuge der Modernisierung im Rhön-Spessartring. Und jetzt ziehen da Studenten ein mit 1.300 Euro Kaltmiete. Also von 700 auf 1.300 Euro, das ist der Wahnsinn. Und das treibt die Mieten so nach oben bei uns in der gesamten Siedlung.
Rüdiger Rosenthal vom Studierendenwerk Darmstadt kann den Ärger der Studierenden über den Mietanstieg in der Stadt gut nachvollziehen.
Wir haben im Moment eine Durchschnittsmiete von 345 warm. Das BAföG wurde gerade angepasst, damit auch der Bedarfssatz für Wohnen. Er wurde angehoben von 250 auf 325. Da sieht man schon, wir sind auch hier 20 Euro über dem Bedarfssatz, was BAföG zur Verfügung stellt. Also auch hier muss schon der BAföG-Empfänger irgendwoher jeden Monat 20 Euro besorgen, damit er diese Miete bezahlen kann. Und das sind wir mit unserer günstigen Miete. Also hier werden Mieten aufgerufen in Darmstadt bis zu 760 Euro für einen Platz im privaten Wohnungsmarkt.
Professor Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat eine Vermutung, warum es gerade im Rhein-Main-Gebiet so teuer geworden ist.
Eine Begründung kann sicherlich sein, dass die Mietpreisbremse in Hessen in der Zeit auch ausgelaufen ist bzw. für ungültig erklärt worden ist. Das kann durchaus einen Effekt gehabt haben, kann aber eben auch bedeuten, dass wir in diesen Teilen der Märkte besondere Knappheit an sehr kleinen Wohnungen, einfachen Wohnungen haben und dass wir deswegen hier nochmal einen enormen Preiszuwachs haben.
Zum Glück ist Wohnen nicht überall so teuer. In Magdeburg, Leipzig und Bochum zahlt man für eine durchschnittliche Einzimmerwohnung laut der Studie zwischen 250 und 280 Euro. Dazu passt auch die Meldung, die das Statistische Bundesamt heute herausgegeben hat. Mittlerweile gehen sogar etwas mehr Abiturienten aus Westdeutschland zum Studium nach Ostdeutschland als umgekehrt. Inklusion. Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern lässt Politik, Lehrkräfte und Schulleitungen oft miteinander ringen und streiten um Ressourcen, Konzepte und Gelder. Da war eine Preisverleihung in Potsdam heute eine willkommene Abwechslung. Der Jakob-Muth-Preis wurde an 4 Schulen vergeben, die erfolgreich Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam unterrichten. Und Lehrkräfte, Kinder und Schulleitungen sind dafür aus ganz Deutschland dorthin gereist. Anja Nils war auch dabei.
Unterschiedlicher könnten die Schülerinnen und Schüler im großen Festsaal der Zitadelle Spandau in Berlin nicht sein. Hier schwatzen Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters aus unterschiedlichen Ländern mit jeweils anderen Muttersprachen, mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, Entwicklungsverzögerungen, emotional-sozialen Beeinträchtigungen, Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche und viele in Anführungszeichen ganz normale Schülerinnen durcheinander. Normal? Normal ist, dass jeder anders ist, sagt die 14-jährige Merle Schnock von der Friedenauer Gemeinschaftsschule aus Berlin.
Und ich finde dann halt auch, wenn die in so einer Gemeinschaft dann trotzdem integriert werden mit anderen normalen, sage ich jetzt mal Schülern, das ist jetzt nicht so der richtige Ausdruck, aber Leute ohne Handicap, dass sie sich dann halt auch, glaube ich, mehr wohler fühlen, als statt dieser Ausgrenzung. Sondern dass man sie halt wie normale Schüler auch quasi behandeln kann.
Das gelingt an der Friedenauer Gemeinschaftsschule und dafür bekommt sie als eine von 4 Preisträgerinnen heute den Jakob-Muth-Preis für inklusive Schule der Bertelsmann-Stiftung, so die Entscheidung der Jury. Besonders hoch ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Hamburger Grundschule an der Burgweide. Jedes dritte Kind hat einen besonderen Förderbedarf. Die Schule liegt mitten im sozialen Brennpunkt Wilhelmsburg. Kein Kind zurückzulassen ist für Daniela Heer von der Schulleitung eine Herzensangelegenheit. Der gute Wille allein reiche aber nicht.
Also dadurch, dass wir natürlich so viele Kinder haben, die einen sehr hohen Anspruch auch an sonderpädagogische Unterstützung haben, können wir das eben auch gewährleisten. Das heißt, wir haben in jeder Lerngruppe einen Sonderpädagogen oder eine Sonderpädagogin, meistens als Klassenleitung. Dann haben wir Schulbegleitung teilweise. Wir haben junge Menschen, die ihr freiwilliges soziales Jahr machen und die den Kindern bei der Orientierung im schulischen Ganztag helfen. Wir haben Lernförderung, wir haben sehr viele Angebote zur Differenzierung.
Differenzierung bedeutet, dass unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Materialien unterschiedliche Dinge lernen können. Ohne eine entsprechende Ausstattung geht so etwas nicht. Für die 12-jährige Jasmeet Singh ist die Inklusion inzwischen ganz normal. Dass manche Kinder durch ihre Beeinträchtigungen die übrige Klasse nerven und vom Lernen abhalten könnten, sieht sie nicht als Problem.
Ich bin einfach daran gewöhnt, ich komme damit klar. Und manchmal, wenn es oft passiert, kann es manchmal aufregen, aber es ist immer noch so, keiner ist perfekt, kann man sagen. Manchmal schreie ich auf und rufe rein und man muss einfach damit klarkommen. Wenn man nicht damit klarkommt, hat man selber Pech gehabt.
Seit 10 Jahren wird der Jakob-Muth-Preis bereits vergeben. Über 700 Schulen haben sich seitdem beworben. Dabei habe sich das Verständnis von Inklusion erheblich weiterentwickelt, sagt Ina Döttinger von der Bertelsmann-Stiftung, die den Preis vergibt. Jahrgangsmischung auch in der Oberstufe und das amerikanische Dalton-Konzept, wie an der Marikale-Gesamtschule aus Bonn, seien aber auch heute noch etwas Besonderes.
Also es funktioniert an dieser Schule so, dass jedes Fach ein Drittel seines Unterrichts abgegeben hat in die Dalton-Zeit. Dafür gibt es alle Aufgaben und dann müssen die Kinder in diesem Zeitraum diese Pläne quasi abarbeiten. Das ist ergänzend zu dem Fachunterricht. Und in dieser Zeit gehen sie in den Raum, den sie möchten, arbeiten bei dem Lehrer, den sie möchten, sodass jedes Kind in seinem Tempo nach seinem Interesse arbeiten kann und eben auch sagen kann, heute ist mir nicht nach Arbeiten, heute lasse ich das.
Der Preis ist mit 3.000 Euro für jede der 4 Siegerschulen dotiert. Der Schulleiter der Friedenauer Gemeinschaftsschule, Uwe Runkel, sieht aber trotz der hohen Anforderungen, die die Inklusion für seine Lehrerinnen und Lehrer bedeutet, noch eine weitere Belohnung für das preisgekrönte Konzept seiner Schule.
Wir bekommen viele Bewerbungen, insbesondere auch von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Also die können wir gar nicht alle einstellen. Also wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir keine Menschen finden, die bei uns arbeiten möchten.
Auch das ist etwas, das seine Schule von anderen Schulen in Zeiten des Lehrermangels unterscheidet.
Anja Nils berichtete über besonders engagierte Schulen, was Inklusion angeht. Jetzt geht es um besonders engagierte Schulen, was Internationalität angeht.
Campus und Karriere. International.
Wo waren Sie in Ihrer Schulzeit mit der Klasse? In Prag, Paris oder in Polen? Was hätten Sie damals gesagt, wenn Ihr Lehrer, Ihre Lehrerin gesagt hätte, jetzt geht's nach Indien? Heute machen das einige Klassen und wechseln extra den Kontinent, auch für 2 Wochen Schüleraustausch. Gefördert wird das durch das Auswärtige Amt, unterstützt und begleitet durch den pädagogischen Austauschdienst. Und in Bonn haben Lehrerinnen und Lehrer an einem Workshop teilgenommen, um den indo-deutschen Schüleraustausch zu organisieren und zu ermöglichen. Denn komplizierter als der nach Polen ist das schon. Stefan Beuting hat sich das für uns angesehen.
Etwa 20 Lehrerinnen und Lehrer. Vor ihnen der deutsch-indische Komponist Jerry Singler. In Jerrys Workshop geht es um Rhythmus und Musiktechniken. Manche indisch, andere nicht indisch.
Ja, auch einfach Sachen zu machen, die den Schülerinnen und Schülern von vornherein Spaß machen, damit eine positive Stimmung da ist.
Erst die Stimme, dann noch Body Percussion und dann kommen noch bunte Plastikrohre, sogenannte Boomwhackers. Der Workshop ist Teil einer 3-tägigen Fortbildung. Die Idee, die Lehrenden so unterstützen, dass sie ihren Schüleraustausch gut begleiten können, sich kultureller Hürden bewusst werden und die dann gemeinsam mit den Schülern zu meistern. Zum Beispiel auch durch den Workshop bei Dhruv Katar.
Was kann man machen, damit dieser Kulturschock bei indischen Schülern nicht so groß ankommt, wie normalerweise groß ankommt?
Katar hat dunkle Haare, trägt ein traditionelles indisches Hemd und ist froh, in Deutschland zu sein. Vor 8 Jahren war er selbst Austauschschüler, dann ist er nach dem Schulabschluss in Indien fürs Studium nach Freiburg gekommen. Jetzt kann er gut vermitteln zwischen dem deutschen Way of Life und dem indischen. In Indien, sagt Katar, haben sie lange nicht so viele Freiheiten wie ihre deutschen Austauschschüler.
Beispiel, die deutschen Kollegen haben gesagt, ja, heute Abend gehen wir mal ein Bierchen trinken. Mit 6 habe ich mein Leben gedacht, dass ich mal ein Bierchen trinken gehen kann.
Die Deutschen in Indien müssten auch verstehen, dass in Indien kaum jemand deutlich Nein sagt. Sein Ansatz? Jugendliteratur und Filme in den Unterricht integrieren, die ein wenig vom jeweils anderen Alltag vermitteln.
Wenn sie hier sind, dann erweitern ihren Wissen, sie werden nicht einfach schockiert.
Pro Jahr sind es rund 50 Schülergruppen, die sich in beiden Richtungen indisch-deutsch austauschen. Und in jeder Gruppe kommt früher oder später die Frage, warum eigentlich so weit? Warum ausgerechnet Indien?
Darüber haben wir gerade in der Sitzung wirklich hitzig diskutiert.
Susanne Schwarzenberg vom Pädagogischen Austauschdienst, zuständig für Schulpatenschaften. Ihre Antwort?
In einer wirklich globalen Welt ist der Austausch, geht über Europa hinaus. Und wenn man betrachtet, dass China und noch mehr Indien sogar die bevölkerungsreichsten Länder der Welt sind, die auch noch, wo die Bevölkerung weiter steigt, wo das Wirtschaftswachstum in die Höhe geht. Das heißt, junge Leute müssen befähigt werden, auch mit Ländern weit weg, anderen Kulturen, ganz fremden Kulturen zusammenzuarbeiten, Teams zu bilden, sich sprachlich weiterzuentwickeln. Also vor diesem Hintergrund ist das mindestens so wichtig wie auch die Zusammenarbeit mit Europa.
Interkulturelle Kompetenzen schulen, im Ausland die eigene Identität erkennen, das sogenannte Out-of-the-Box-Thinking trainieren. Marion Traum ist Lehrerin einer Sekundarschule in Bornheim und hat erlebt, wie das funktionieren kann. Obwohl sie am Anfang erstmal ein paar Bedenken aus dem Weg räumen musste.
Bist du bescheuert? War die erste Reaktion. Warum Indien?
Marion Traum hat es dann mit ihrer Abschlussklasse durchgezogen. Sie ist vorab auf eigene Kosten nach Kerala geflogen, hat über 5.000 € Spendengelder gesammelt und sich und die Klasse ein Dreivierteljahr vorbereitet.
Ich kam in den Unterricht, große Augen, was machen wir jetzt, was machen wir heute, wir müssen noch das machen, wir müssen noch hier vorbereiten. Und das hat mir eigentlich die Motivation gegeben, weiterzumachen und das Ganze auch wirklich zu einem Abschluss zu bringen und durchzuführen.
Inklusion, Migration, Verhaltensauffälligkeiten, auch mal Probleme mit Drogen. Ihre Schülerschaft beschreibt sie als gemischt. Heißt, Was sie dabei genau von der zweiwöchigen Fahrt nach Indien erwarten durfte, wusste sie vorher überhaupt nicht. Hinterher, sagt sie, war sie überrascht. Positiv.
Ein Beispiel, ein Mädchen, hochdepressiv, war wirklich kurz vor der Klinik, bevor wir geflogen sind. Es war nicht klar, ob sie mitkommt. Die hat nach 2 Tagen ihre Schminke abgemacht, ihre Haare zusammengebunden, ihre Plastiknägel abgenommen und kam völlig entspannt, völlig ruhig in den Bus, hat alle freundlich gegrüßt, kreischte nicht. Ich sag, was ist mit dir passiert? Sie sagt nur, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich muss nicht in die Klinik. Ich brauche einfach nur 2 Wochen Indien, das ist Therapie genug.
Die Klasse sei auf der Fahrt zusammengerückt. Schülerinnen und Schüler hätten sich im fremden Land ein Stück weit neu erfinden können, sagt sie. Das habe auch über die Reise hinaus gewirkt. Wieder zurück in Deutschland habe es zwar immer noch Konflikte gegeben, aber eben auch die Erfahrung ihres gemeinsamen Indien-Modus. Zum Lehrgang ist Marion Traum diesmal gekommen, weil sie eben auch mit ihrer nächsten Klasse wieder den Indien-Austausch machen möchte. Allerdings schon früher, um mehr von der positiven Stimmung in der Schule nutzen zu können. Und der Arbeitstitel steht auch schon.
Kerala 2.0.
Deutschlandfunk. Campus und Karriere.